Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Der Kombioperateur Kombiverkehr hat diese Woche überraschend angekündigt, die Zusammenarbeit mit DB Cargo deutlich zu reduzieren. Das Pikante daran, DB Cargo ist mit 50% an Kombiverkehr beteiligt und hat bisher als Haupttraktionär gute Geschäfte gemacht. Das könnte sich ändern. Was Kombiverkehrschef Armin Riedel zu diesem Schritt bewogen hat und wie es weitergehen soll, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels und die Auswirkungen auf die Transportbranche. Und dann werfen wir noch einmal einen intensiven Blick auf die Studie Schwere Lasten, große Aufgabe, ein Ziel des Umweltbundesamtes. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, bevor wir uns mit dem heutigen Titelthema befassen, sollten wir erstmal darüber sprechen, wie und vor allen Dingen in welchem Tempo sich der Klimawandel auf die Infrastruktur und die Transportwege auswirkt. Das ist nämlich in der Tat erschreckend und in dieser Woche kam ja auch noch ein weiteres globales Kippelement hinzu. Forscher haben nämlich festgestellt, dass das Südpoleis deutlich schneller schmelzen wird als bisher angenommen. Und das wird sich weltweit auswirken mit steigenden Meeresspiegeln und vor allem mehr Wetterphänomenen.
Was alles passieren kann, haben wir in den vergangenen Wochen an vielen Orten gesehen. Linz, Colombo, Mailand, Minnesota und zuletzt Graubünden in der Schweiz waren von schweren Überschwemmungen betroffen. Und die Bilder ähneln sich dann immer sehr. Gewaltige Wassermassen, Menschen in Not, zerstörte Infrastruktur. In vielen Regionen der Erde haben Niederschläge und Temperaturen in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Ja, und dann kommt es zu solchen Folgen wie am San Bernardino.
Genau. Nach heftigen Regenfällen kam es nämlich im Kanton Graubünden erst zu Erdrutschen, ne, und deswegen musste halt die Autobahn A13 erstmal auf 10 Kilometern gesperrt werden. Und dann hat das Hochwasser zugeschlagen. Da ist nämlich das Flüsschen Moesa, ist eigentlich ein ganz kleines, beschauliches Flüsschen. Das ist über die Ufer getreten und hat ein 200 Meter langes Stück der Autobahn unterspült und teilweise weggerissen. Und jetzt geht da erstmal nichts mehr.
Doch das Schweizer Bundesamt für Straßen will sich beeilen und die Lücke im Juli so weit schließen, dass zumindest eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung steht. Bis dahin muss der Straßengüterverkehr auf die Gotthardautobahn, den Simplonpass oder den Straßentunnel am großen St. Bernhard ausweichen. Oder man steigt eben gleich auf den kombinierten Verkehr um.
Ja, womit wir dann wieder ganz elegant die Kurve zurück zu DB Cargo und Kombiverkehr genommen haben. Du hast es ja gesagt, zwischen den beiden Unternehmen läuft es im Moment nicht besonders gut. Und ja, was das für Folgen hat, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Da sind wir wieder. Und ja, es knirscht zwischen Kombiverkehr und DB Cargo. Nicht nur, dass Kombiverkehr nach wie vor mit der Leistungsqualität seines Dienstleisters höchst unzufrieden ist. Es besteht auch die große Sorge, dass die EU-Wettbewerbsbehörde angesichts der staatlichen Stützungsmaßnahmen für die hochdefizitäre DB-Tochter, ähnlich übrigens wie bei der französischen Fret SNCF, eine Zerschlagung erzwingen könnte. Dann könnte Kombiverkehr kurzfristig ohne adäquaten Dienstleister für einen Großteil seiner Verkehre dastehen. Und auf diesen Worst Case will Kombiverkehrschef Armin Riedel natürlich vorbereitet sein.
Aber das ist auch nicht der alleinige Knackpunkt, muss man ja auch sagen. DB Cargo hat nämlich auch angekündigt, bei den Preisen nochmal kräftig zuzuschlagen. Ab dem kommenden Jahr sollen die Auftraggeber also bis zu 20% mehr zahlen und das, obwohl derzeit nur knapp die Hälfte aller Züge ihr Ziel überhaupt pünktlich erreichen.
Gute Gründe also für Riedel, die Pferde zu wechseln. Bisher erbringt DB Cargo rund 60% der Traktionsleistung für Kombiverkehr. Davon sind aber bereits mehr als zwei Drittel an andere Dienstleister vergeben. Ab 2025 sollen vor allem die beiden Kombiverkehr-Töchter Locomotion und Combirail Europe übernehmen. Für die restlichen 30%, das sind zwischen 200.000 und 300.000 Sendungen, sucht Riedel noch nach einer preislich attraktiven Alternative.
Also unter uns, eigentlich ist das ja ein Unding, wenn das eigene Mutterunternehmen, und so kann man ja DB Cargo dann auch bezeichnen, die Tochter mit überzogenen Preisforderungen aus der Tür drängt, aber die DB Cargo ist ja zu diesem Schritt auch gezwungen. Denn es ist ja ganz klar, um das EU-Wettbewerbsverfahren wegen unzulässiger Beihilfen abzuwenden und damit halt auch diesem Schicksal zu entgehen, das vor einem halben Jahr Fred SNCF ereilt hat, muss das DB Cargo Management alles tun, um das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zu bringen. Aber mit solchen Aktionen wie jetzt, da geht doch eher Boden verloren, als dass irgendetwas gewonnen würde.
Die Entscheidung von Kombiverkehr wirft eine weitere Frage auf. Wie sinnvoll ist die 50-prozentige Beteiligung von DB Cargo an dem Unternehmen eigentlich? Zu Beginn der Kooperation im Jahr 2002 erhofften sich beide Seiten Synergien aus einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Produktion, das ist die DB Cargo-Seite, und Vertrieb, das ist die Kombiverkehr-Seite. Diese Hoffnung haben sich nicht erfüllt. Die Kooperation läuft heute eher aus, als dass sie intensiviert wird. Zudem hat DB Cargo-Chefin Sigrid Nikutta in der neuen DB Cargo-Struktur Kombiverkehr als Partner für den Vertrieb im kontinentalen KV ausgewählt. Damit soll ausgerechnet das Unternehmen also stärker eingebunden werden, das sich jetzt deutlich distanziert hat. Da sind die Pläne dann schnell Makulatur geworden.
Ja, und das Ganze zeigt irgendwie, dass es um den kombinierten Verkehr als einen der wichtigen Öko-Hoffnungsträger in Richtung Nachhaltigkeit zumindest im Moment nicht optimal bestellt ist. Und natürlich dürfte wieder einmal die Straße profitieren.
Tja, und die Spediteure können noch ein weiteres Pfund in die Waagschale werfen, denn sie können eine durchaus nachhaltige Alternative zu vertretbaren Kosten anbieten. So hat der ADAC herausgefunden, dass der biogene Diesel HVO 100 an der Zapfsäule nur wenig teurer ist als fossiler Diesel. Die Rede ist von 6 bis 10 Cent Unterschied pro Liter.
Oha, also da kann man nur sagen, dann haben die HVO-Hersteller es anscheinend innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Produktionskosten über das Hochskalieren der Produktion wirklich deutlich zu drücken. Denn noch im Februar hieß es ja, dass HVO 100 etwa 20 Cent teurer sein würde, wenn der Kraftstoff an den Tankstellen angeboten werden darf. Ja, jetzt lass mich mal ein bisschen rechnen mit den Zahlen, die derzeit vom ADAC kolportiert werden, also in 6 bis 10 Cent. Bei Aufschlägen in dieser Höhe, da steigen die Kosten eines mit dem Biosprit betankten Diesel-Lkw, also die operativen Kosten, um 1,50 Euro bis 2,75 Euro auf 100 Kilometer, wenn er, sagen wir mal, im Durchschnitt 25 Liter verbraucht, was ja tatsächlich State of the Art ist. Und ganz ehrlich, das ist eine so überschaubare Summe, dass die Verlader, wenn sie denn nachhaltige Transporte wollen, ja gar nicht mehr Nein sagen können. Und das haben übrigens große Flottenbetreiber wie Duvenbeck oder auch der Mittelständler Schuon durchaus erkannt. Und sie vermarkten das Thema mittlerweile, kann man sagen, ziemlich offensiv. Und klar, 80% weniger CO2-Emissionen von heute auf morgen, das ist attraktiv und macht sich im Nachhaltigkeitsbericht richtig gut.
Naja, also hoffentlich gibt es genug HVO für alle. Schließlich weckt der Biokraftstoff nicht nur bei den Spediteuren Begehrlichkeiten. Das Bundesfinanzministerium hat eine Option der EU-Energiesteuerrichtlinie genutzt und gewährt der Binnenschifffahrtssteuerbefreiung für den alternativen Kraftstoff HVO.
Okay, also das ist ja dann so wie bisher, denn auch das fossile Gasöl war ja für die Binnenschifffahrt dann steuerbefreit. Aber so ist natürlich das umweltschonendere HVO 100 auch für die Binnenschiffer jetzt deutlich attraktiver geworden. Unnötig ist natürlich nur in diesem Zusammenhang, dass die Unternehmen den biogenen Sprit erstmal versteuert einkaufen müssen, um sich die Steuer anschließend auf Antrag erstatten zu lassen. Das ginge auch wirklich unkomplizierter.
Naja, was ist schon unkompliziert, Sven? Aber du hast natürlich recht, dank dieses Privilegs wird die Nachfrage nach HVO weiter steigen. Und die Reedereien werden sich wahrscheinlich auch ein paar Gedanken machen, genauso wie die Fluggesellschaften.
Ja, ganz genau. Nämlich, der Treibstoff ist tatsächlich für alle Verkehrsträger interessant, weil, und das muss man wirklich wissen, in dem Produktionsverfahren kann jeder beliebige Kraftstoff erzeugt werden. Das reicht vom Benzin über Diesel bis hin zum Kerosin und mit allen möglichen Spielarten auch dazwischen. Und deshalb ist es halt so, dass die Nachfrage auf allen Seiten steigen wird. Und wie das den künftigen Preis beeinflussen wird, das kann man heute natürlich schwer sagen. Aber es ist klar, dass es mittelfristig gar nicht genug geeignete biogene Abfallstoffe gibt, um HVO 100 in wirklich ausreichender Menge für alle Verkehrsträger zu produzieren und die Nachfrage zu befriedigen. Meine Empfehlung an die Fuhrunternehmen lautet daher, die weiteren Alternativen nicht aus den Augen verlieren.
Und dann sind wir unweigerlich wieder beim E-Lkw und der Studie des Umweltbundesamtes zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs. Darüber hatten wir ja letzte Woche schon kurz berichtet und in der aktuellen Ausgabe der DVZ, da haben sich unsere Kollegen Frederik Witt und Tobias Löw mal intensiv mit dem Papier auseinandergesetzt und Stimmen dazu eingeholt.
Ja, das ist wirklich ein interessantes und lesenswertes Stück. Was mir dabei sofort aufgefallen ist, dass Uber sieht in dem Anfang des letzten Jahres eingeführten CO2-Komponente der Lkw-Maut den entscheidenden Hebel, um in Deutschland den Umstieg vom fossilen Treibstoff zu grünem Strom zu forcieren. Schließlich steigen natürlich dann die Betriebskosten der konventionellen Diesel-Lkw enorm und die lokal emissionsfreien Lkw profitieren dann davon. Das gilt übrigens natürlich auch für die Lkw, die Kabotageverkehre erbringen oder auch nur durch Deutschland fahren.
Es geht also nicht in erster Linie darum, die Kosten für E-Lkw zu senken, sondern die Kosten für normale Lkw so weit zu erhöhen, dass E-Lkw die günstigere Alternative sind. Ich frage mich allerdings, wie das genau gehen soll. Im Moment ist es ja nämlich noch richtig teuer, die Batterien der Lkw an einer öffentlichen Station aufzuladen. Da muss man bis zu 80 Cent pro Kilowattstunde hinlegen.
Ganz ehrlich, das ist natürlich viel, viel zu teuer. Also es gibt Berechnungen, die sagen, dass sich das dann lohnt, wenn der Strom bei 20 Cent pro Kilowattstunde liegt. Also ganz klar, die Preise müssen noch ganz schön sinken oder die Fuhrunternehmer bauen ihre eigenen Ladeinfrastrukturen auf. Das ist zwar anfangs teuer, könnte sich aber dann später auszahlen. Ne? Denn eins ist ja auch klar, die Lkw-Hersteller stehen mehr und mehr unter Druck seitens der EU und schließlich müssen sie die durchschnittlichen Emissionen aller am Markt verfügbaren Lkw ihrer Marke bis 2030 massiv senken. Allein im kommenden Jahr muss dieser Flottengrenzwert 15% unter dem aus dem Jahr 2019 liegen. Und 2030 müssen es 30% sein. Liegt dieser Wert darüber, wird pro zusätzlichem Gramm CO2 je Kilometer eine deftige Pönale fällig. Die liegt im nächsten Jahr bei 4.250 Euro und im Jahr danach bereits bei 6.800 Euro.
Uiui, ich sehe da nur einen Weg. Die Preise für E-Lkw müssen weiter sinken.
Ja, richtig.
Ja, immerhin, also nach dem Auslaufen der Förderung vor einem halben Jahr sind die Preise ja kräftig um rund 30% gefallen. Oh, aber da ist noch Luft nach unten.
Ja, das kann man wohl so sagen. Vielleicht gilt das ja dann auch noch für die Lade- und die Speichertechnik. Die Biester sind ja noch richtig teuer, die Ladesäulen und auch große Batterien. Deshalb ist es also auch ein Wagnis, so ein Depot-Ladesystem aufzubauen. Das geht richtig ins Geld. Und derzeit, nur mal so für den Hinterkopf, kostet eine Kilowattstunde an Batteriespeicherkapazität 130 Euro.
Interessant fand ich übrigens auch die Einschätzung der Energiewirtschaft zu diesem Thema. Dort scheint man sich ja keine Sorgen um die Stabilität der Netze zu machen, vorausgesetzt, die Netze werden vorausschauend ausgebaut. Was wiederum bedeutet, dass die Netzentgelte wahrscheinlich steigen werden, denn das ist ja die Finanzierung des Ausbaus.
Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass die Energiepreise hoch bleiben, was wiederum den Umstieg auf E-Lkw hemmen dürfte. Also ganz ehrlich, es ist eine unglückliche Situation.
Ja, wie man es redet und wendet. Genau, aber lassen wir das Thema an dieser Stelle. Für alle, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, haben wir den Link zum Artikel in die Shownotes gestellt. Für DVZ-Abonnenten steht er natürlich kostenlos zur Verfügung. Na,
selbstverständlich. Aber gut, dann lassen wir dieses Thema. Aber wir bleiben noch ein wenig bei der Straße, denn wir haben ja eingangs haben wir uns über die Schäden unterhalten, die extreme Wetterverhältnisse anrichten können. Das ist aber nur eine der Ursachen. Eine andere, viel entscheidendere ist, dass die Infrastruktur nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern alt und damit marode ist. Zum Beispiel die Lueck-Brücke in Tirol. Nicht genug damit, dass an vielen Tagen Lkw nur en bloc abgefertigt werden. In den kommenden 5, 6 oder vielleicht sogar 7 Jahren wird die Brenner-Autobahn zum echten Nadelöhr. Denn die gesamte Lueck-Brücke wird ab nächstem Jahr in beiden Richtungen nur noch einspurig befahrbar sein. Da ist ein veritables Verkehrschaos zu befürchten.
Oh ja, daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag seit geraumer Zeit die Sanierung der Brücke plant. Also müssen auch wieder Umwege geplant und die Logistikkette muss angepasst werden.
Ja, und Christian Bernreiter, das ist ja der bayerische Verkehrsminister, der hat sich ja auch gleich zu Wort gemeldet, als die Nachricht die Runde machte. Und er hat sich an die Tiroler Seite gewandt und schon mal die Bitte platziert, das Nachtfahrverbot aufzuweichen. Und natürlich hat er, ja, ist er ja ganz Politprofi, auch wieder ein digitales Slot-System als Alternative zur Blockabfertigung ins Spiel gebracht.
Gut, mal sehen, wie die Tiroler Seite reagiert. Haben wir denn sonst noch was für heute, Sven?
Ja, naja, sagen wir mal eine spannende Ankündigung zum Schluss. Denn der E-Commerce-Riese Amazon, der will mal wieder in die Logistik in Deutschland investieren. Insgesamt sollen 1,2 Milliarden Euro in den Sektor fließen und einer der Schwerpunkte soll dabei die Robotik sein.
Gut, das liegt ja im Trend, das leuchtet mir auch ein, denn angesichts steigender Lohnkosten auch im gewerblichen Bereich ist es ja unumgänglich, den Menschen bei bestimmten Tätigkeiten durch Roboter zu unterstützen. So, damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast gern auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und Fragen, Anregungen oder Kommentare können Sie gern schicken per Mail an redaktion@dvz.de. Dann wünschen wir Ihnen mal ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen.
Und Sven Benhüren.